Und es geht jetzt um Nierenersatztherapie. Und die gute Nachricht ist, ich kann zumindest das erste Tier überspringen, denn das hat er eh schon gebraucht, nämlich diese 60-20-Regel, auf die ich ganz kurz aber dann noch einmal zurückkommen werde. Ich stürze mich in die Nierenersatzverfahren und wie Sie wissen, gibt es eigentlich drei Arten von Nierenersatzverfahren, nämlich die Hämodialyse, die Peritonealdialyse und die Nierentransplantation. Und der Professor Skornik muss jetzt ein bisschen weghören, denn der ist ein Profi, das ist eher für Nicht-Nephrologen natürlich jetzt gedacht, das erste Teil. Ich beginne mit der Hämodialyse und um eine Hämodialyse oder Blutwäsche, wie es die Patienten meistens kennen, durchführen zu können, benötigt man einen Blutzugang, der es ermöglicht, mit entsprechenden Blutflüssen das Blut eben durch die Dialysemaschine zu leiten. Und dieser Blutzugang ist im optimalen Fall ein Shunt. Der Shunt ist eine arteriovenöse Fistel. Hier sehen Sie, es gibt sehr, sehr viele Modelle, muss man sagen, ein ganz einfaches. Wie geht dieser Pfeil da jetzt? Da hier, ja. Und das ist ein Cimino-Shunt. Und ein Cimino-Shunt ist eine Anastomose zwischen einer Vene, nämlich der Vena cephalica, und der Arteria radialis in einer End-to-Side-Anastomose. Und dadurch, dass das arterielle Blut in die Vene hineinströmt, erweitert sich diese Vene und das ermöglicht dann ein Blutgefäß zu haben, über das eben entsprechende Flüsse notwendig sind. Und Sie sehen hier, in diesen Shunt werden zwei Nadeln eingestochen und über die eine Nadel das Blut in die Maschine geführt und dann das sozusagen gereinigte Blut über die andere Nadel wieder in den Shunt zurückgeführt. Sie sehen das hier live sozusagen, die beiden Nadeln liegen im Shunt oder auch ein bisschen größer hier. Hier sehen Sie, der Shunt ist schon etwas induriert, der ist schon oft angestochen worden und hier auch wiederum die beiden Nadeln liegen. Das Prinzip der Hämodialyse ist also jetzt, wie wir schon gesagt haben, dass das Blut in eine Maschine oder besser gesagt in einen Filter geleitet wird, den sehen Sie hier. Und dieser Filter besteht aus vielen Kapillaren, die semipermeable Membranen darstellen. Semipermeable Membranen, wo auf der einen Seite das Blutkompartment ist und auf der anderen Seite das Dialysat, das im Gegenstromprinzip durchfließt. Das sehen Sie hier groß herauskopiert. Diese semipermeable Membran ist natürlich so groß, dass sie Uremietoxine durchlässt, Elektrolyte durchlässt, Kalium zum Beispiel, das ja oft eliminiert werden muss, aber natürlich nicht so groß, die Poren sind nicht so groß, dass etwa Eiweißstoffe oder gar Zellen wie Erythrozyten durchgehen, das darf natürlich nicht sein. Das Blut wird also in diesem Filter gereinigt und kommt dann also wieder in den Körper über die andere Shuntnadel zurück. Und Sie sehen, es gibt noch ein paar andere Dinge, die wichtig sind. Es gibt Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel, dass keine Luftembolie auftritt, was allerdings das Risiko sehr gering ist, heutzutage eine Rarität ist. Sie sehen, es gibt Blutpumpen, die für den nötigen Blutfluss durch die Maschine sorgen. Und Sie sehen natürlich auch, und das ist auch für Diabetiker wichtig, hier eine Heparinpumpe oder jetzt nicht. Neuerdings verwenden wir eher niedermolekulare Heparine. Es muss das Blut jedenfalls im extrakorporalen Kreislauf antikoaguliert sein, weil es sonst komplett gerinnen würde. Eine Hämodialysebehandlung passiert im Krankenhaus. Der Patient kommt ins Zentrum, Montag, Mittwoch, Freitag oder Dienstag, Donnerstag, Samstag zum Beispiel, Vormittag, Nachmittag oder es gibt auch Abendschichten. Der Blutfluss durch die Maschine ist 200 bis 300 Milliliter, die Behandlungszeit 3 bis 5 Stunden. Wovon hängt das ab? Das hängt von mehreren Dingen ab. Es hängt davon ab, wie schwer der Patient ist. Es hängt davon ab, natürlich, wie uremisch er ist. Es hängt aber auch von der Restnierenfunktion ab. Manche Patienten haben ja noch Harn und eine gewisse Giftstoffausscheidung über diese Restnierenfunktion. Die brauchen dann halt weniger Dialyse zum Beispiel. Der Dialysatfluss, das ist aber eigentlich jetzt für Nicht-Nephrologen nicht ganz so interessant, ist 500 bis 800 Milliliter pro Minute. Natürlich ist gerade dieser Shunt für Diabetiker manchmal eine Herausforderung. Diabetiker haben oft eine schlechte Gefäßsituation, periphere Gefäßsituation und nicht immer ist es ganz so einfach oder manchmal auch unmöglich, einen vernünftigen Shunt zu machen. Oder das Zweite ist, dass natürlich manche Patienten sehr akut ins Spital kommen und man hat gar nicht so viel Zeit, jetzt einen Shunt zu machen, denn ein Shunt benötigt zumindest 2 Wochen, manchmal aber viel mehr, 6, 9 Wochen, bis er wirklich verwendbar ist, bis er anstechbar ist. Und wenn es also akuter ist oder ein Shunt nicht möglich ist, ist eine andere Möglichkeit, einen Zentralvenenkatheter zu legen. Der kann natürlich gestochen sein, aber etwas besser ist ein permanenter Zentralvenenkatheter, ein Bermkat, ein sogenannter, der eben auch noch seinen Hauttunnel hat. Er liegt in einem großen Halsgefäß und hat einen Hauttunnel, der eine gewisse Infektionsbarriere darstellt und kommt halt, wie Sie hier rechts auf dem rechten Bild sehen, dann aus dem Körper raus. Auch nicht ganz ideal, aber immerhin eine Lösung, um überbrückend Dialyse zu machen. Warum nicht ideal? Weil doch eine gewisse Infektionsgefahr besteht, es gibt eine gewisse Bakteriemierate und es treten natürlich bei manchen Patienten auch Thrombosen auf, die auch nicht ganz so angenehm sind. Also einen 20-jährigen Diabetiker über 5 Jahre mit einem Bermkard zu behandeln, ist keine optimale Therapie. Aber es gibt schon Patienten, die derart viel Komorbiditäten haben und eine eher niedrige oder kurze Prognose, dass es dann auch vielleicht zu rechtfertigen ist, nur mit so einem Bermkard zu dialysieren. Sie sehen hier so ein anderes Modell, so ein Portacard-artiges, aber Sie sehen im Prinzip, und ich glaube, da darf ich euch nachher den, wie dieser Katheter liegen sollte, nämlich mit der Spitze Vena Cava Superior Vorhof Beginn. Die andere Möglichkeit, die vielleicht weniger bekannt ist, ist die Peritonealdialyse, die Bauchfelldialyse, die aber durchaus eigentlich eine wirklich sehr ideale Methode ist, nicht nur für junge Patienten, sondern auch durchaus auch für Diabetiker. Bei der Bauchfelddialyse geht es ums Peritoneum, das heißt, das Peritoneum ist im Prinzip der Filter, der bei der Hämodialyse an der Maschine dranhängt. Und das Peritoneum hat etwa eine Oberfläche von 1,5 Quadratmeter, hat viele Kapillaren und damit ist es möglich, hier einen gewissen Giftstoffaustausch und auch Wasseraustausch zu machen. Die Peritonealdialyse benötigt keine Blutgefäße, das ist ein Vorteil unter Umständen bei Diabetikern. Sie benötigt aber einen Katheter, der, wie Sie hier sehen, in die Peritonealhöhle eingesetzt wird, operativ. Es kann auch in lokaler Vereisung passieren, Lokalanästhesie. Er ist nicht einfach hineingesteckt. Sie sehen hier so eine Muffe, die ist im Bauchmuskel festgenäht, sodass der Katheter nicht einfach rausgezogen werden kann. Und über diesen Katheter kann man eben dann die Peritonealdialyse machen. Man kann also die Dialysatlösung hier einfüllen in die Bauchhöhle. Und ich springe mal kurz auf das nächste Bild. Sie sehen einen Querschnitt durch das Peritoneum. Die Peritonealmembran mit dem Interstitium. Hier sind die peritonealen Kapillaren, die eben zahlreich drinnen sind im Peritoneum, Mesothelzellen und hier wäre die Bauchhöhle mit dem Dialysat. Und durch die Poren der Gefäße oder auch durch Aquaparine teilweise, das sind wasserkanalbildende Proteine, passiert eben der Wasser- und Giftstoffaustausch. Das heißt, wenn ein Patient, ein Uremiker, eben zum Beispiel einen Harnstoffstickstoff von 100 hat oder einen Harnstoff von 200, dann diffundiert dieser Harnstoff aus den peritonealen Kapillaren da in die Dialysatlösung hinein. Und auf diese Art wird dem Körper sozusagen Uremietoxin entfernt. Die zweite Sache ist natürlich eine Wasserentfernung, die auch sein muss. Wir haben ja einige Dialysepatienten, nicht wenige, die haben wenig oder gar keine Restnierenfunktion. Dann muss die Dialyse auch Wasser entfernen, auch bei überwässerten Patienten, auch wenn sie Harn haben. An der Hämodialyse passiert das mit einem Druckgradienten, der am Filter angelegt wird. Also es wird ein Unterdruck im Dialysatkompartment gemacht und durch das Wasser aus dem Blut herausgezogen. Das geht natürlich am Peritoneum nicht, sondern da wird mit osmotischer Aktivität gearbeitet. Das heißt, das Dialysat, das wir einfüllen in die Bauchhöhle, enthält einen osmotisch aktiven Stoff und Sie ahnen es schon, das ist in vielen Fällen Glucose. Glucose ist altbewährt und zieht eben dann auch Wasser aus den Kapillaren des Bauchfells in die Bauchhöhle. Das heißt, ein Patient kann unter Umständen 2 Liter Dialysatlösung einfüllen und nach 6 Stunden kommen 2,5 Liter heraus, weil inzwischen die Glucose 500 Milliliter Wasser entzogen hat dem Bauchfell. Aber, und das ist auch für Diabetiker wichtig, ein Teil dieser Glucose wird auch in den Körper aufgenommen, weil es auch ein kleines Molekül ist. Das heißt, ein Teil wird aus der Bauchhöhle in die peritonealen Kapillaren resorbiert. Die einfachste Form der Bauchfelddialyse ist die CAPD, die kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse, bei der an den Katheter, wie Sie hier sehen, ein Doppelbeutelsystem angesteckt wird mit einem frischen Beutel und einem leeren Beutel, der am Boden liegt. Oder manche, die Patienten nehmen auch einen Infusionsständer, der kann auch mitgeliefert werden. Und nur mit Schwerkraft, ohne irgendwelche Pumpen, wird immer zunächst einmal das verbrauchte Dialysat in den Leerbeutel gelassen und dann das frische Dialysat nachgefüllt, so ein Wechsel, Beutelwechsel, sagen wir, dauert ungefähr eine halbe Stunde und muss bei einer CAPD 3 bis 4 Mal in 24 Stunden gemacht werden. Was wird auf einmal reingefüllt in den Bauch? 1,5 bis 2,5 Liter, je nach Körperbau, je nach Restnierenfunktion ist das auch ein bisschen unterschiedlich. Natürlich ein Vorteil ist, dass dadurch, dass eigentlich rund um die Uhr die Dialysatlösung in der Bauchhöhle drinnen ist, außer es passiert gerade ein Auslauf, diese halbe Stunde, dass eine sehr schonende, gleichmäßige Dialyse ist, die über 24 Stunden verteilt ist. Es gibt auch die Möglichkeit, die Peritonealdialyse anders zu machen, nämlich als automatisierte Peritonealdialyse. In diesem Fall haben Sie solche Geräte. Ich habe da hier drei Modelle, die drei gängigsten Modelle. Die stehen neben dem Bett, werden auch dem Patienten geliefert und der Patient hängt sich an den gleichen Katheter, Peritoneal-Dialyse-Katheter an und das Gerät spült über Nacht, während der Patient schläft, die Bauchhöhle nach einem Rhythmus, der vorher einprogrammiert ist, also zum Beispiel stündlich, einfüllen, eine Stunde Verweilzeit, Auslauf und in der Früh ist die Behandlung fertig und der Patient kann sich diskonnektieren und ist tagsüber frei, muss diese Wechsel nicht machen, was natürlich gerade für berufstätige Patienten ein gewisser Vorteil ist. Jetzt gibt es durchaus viele Gesellschaften, die die Peritoneal-Dialyse sehr fördern wollen, auch bei Diabetikern. Es gibt tatsächlich einige Argumente, die dafür sprechen, eher die Bauchfelldialyse im Vergleich zur Hämodialyse zu machen. Eine Sache schon erwähnt ist, dass wir bei der Peritoneal-Dialyse keinen Shunt und auch keinen Zentralvenenkatheter brauchen. Das ist bei dieser schlechten Gefäßsituation, die die Diabetiker haben, natürlich ein Vorteil. Es wird keine systemische Antikoagulation wie bei der Hämodialyse gefordert oder erfordert oder ist erforderlich. Das kann ein Vorteil sein bei gewissen Stadien der Retinopathie zum Beispiel, also auch etwas, was zu beachten ist. Die kontinuierliche Dialyse haben wir schon erwähnt. Der Diabetiker ist oft mit seinem Blutdruck nicht ganz so gut, hat oft hypotensive Episoden, Blutdruckregulationsstörungen. Natürlich eine intermittierende Dialyse, Hämodialyse dreimal pro Woche, belastet den Blutdruck unter Umständen mehr als eine kontinuierlichere Peritonealdialyse. Ein Phänomen ist auch bei der Peritonealdialyse im Vergleich zur Hämodialyse, dass die Restnierenfunktion länger halten bleibt. Die Patienten haben doch länger Harn als Hämodialyse-Patienten, oft, nicht immer. Und auch die Anämiekontrolle ist besser, wahrscheinlich einfach deshalb, weil eben in das extrakorporale System, das in diesem Fall nicht da ist, kein Blut verloren geht. Auch weniger diätetische Einschränkungen, Kalium zum Beispiel wird rund um die Uhr sehr schön entfernt, allerdings muss man sagen, manchmal auch zu viel. Wir haben durchaus Fälle von Hypokaliämie, was an der Hämodialyse eher undenkbar ist. Also diätetisch muss man halt einfach ein bisschen anders verfahren bei diesen Patienten. Und ich glaube, der Hauptvorteil nicht nur für Diabetiker, sondern für andere Patienten ist natürlich, dass die Dialyse zu Hause gemacht werden kann und der Patient wesentlich weniger spitalsabhängig ist. Er kommt alle 4 bis 6 Wochen ins Krankenhaus zu einer Kontrolle. Aber es gibt natürlich auch kritische Dinge, die man sagen muss. Durch die Zuckerzufuhr wird der Insulinbedarf höher beim Diabetiker. Vor allem, wenn er zum Beispiel die Cyclotherapie, diese Maschine in der Nacht macht, nachts, weil dann vor allem die Dialyse stattfindet. Und gerade bei sehr adipösen, anurischen Diabetikern, da muss man schon vorsichtig sein, dass man nicht mit dieser Zuckerzufuhr doch zu einer ziemlichen metabolischen Entgleisung führt. Also da, das sind vielleicht nicht ganz so gute Kandidaten für die Peritonealdialyse. Es mag sein, dass wir diskutiert, dass das Infektionsrisiko, das ja per se durch den Diabetes erhöht ist, natürlich eine Rolle spielt, wenn der Patient Peritonealdialyse macht, weil natürlich da schon eine Bauchfellentzündung zum Beispiel auftreten kann. Da gibt es ja widersprüchliche Studien. Ich würde sagen, dass das kein Argument ist, einem Patienten, wenn er das sonst will, die Bauchfelldialyse vorzuenthalten. Was zu beachten ist, es geht über den Bauch auch eine gewisse Menge an Protein verloren. Also Patienten mit Mangelernährung, Diabetiker mit Mangelernährung, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die mit Peritonealdialyse behandelt. Und natürlich ein praktisches Problem ist, dass viele Diabetiker einfach so viele Zusatzerkrankungen haben oder auch älter sind, dass sie einfach nicht mehr selbstständig, auch nach intensivem Training, ihre Therapie zu Hause durchführen können. Dann braucht man den Partner, der aber auch nicht immer jung ist. Und das heißt, das ist manchmal ein gewisses organisatorisches Problem. Und dann, ich komme noch gleich darauf zurück, gibt es ein paar Studien, die vor allem bei älteren Diabetikern doch eine etwas erhöhte Mortalität an der Peritonealdialyse im Vergleich zur Hämodialyse zeigen. Aber da muss man ganz klar sagen, statistische und klinische Signifikanz ist nicht das gleiche. Da komme ich, wie gesagt, gleich darauf zurück noch. Das ist vielleicht im ersten Moment ein etwas verwirrendes Tier, aber Sie brauchen sich nur auf die beiden durchgezogenen Linien konzentrieren. Das ist eine europäische Studie, eine Registerstudie, die die Ergebnisse der Peritonealdialyse und der Hämodialyse bei Diabetikern vergleicht. Es gibt ja keine randomisierten Studien bei Diabetikern, auch bei anderen Patienten eine einzige, weil es ist sehr schwer, Patienten zu randomisieren, welches Dialyseverfahren sie machen sollen. Das ist praktisch unmöglich. Also sind wir auf Registeranalysen angewiesen. Aber das ist eine europäische, sehr große Statistik. Und Sie sehen hier Linien und diese 1, diese waagerechte Linie 1. Und wenn diese Kurve unter 1 ist, heißt das, dass die Peritonealdialyse besser abschneidet. Und wenn Linie über 1 ist, heißt das, dass die Hämodialyse besser abschneidet. Und wenn Sie jetzt nur kurz auf die Phase 2000, das sind verschiedene Zeitepochen, 2000 bis 2010 konzentrieren, eine sehr rezente Zeitepoche, dann sehen Sie, dass eigentlich in den ersten 3 bis 3,5 Jahren hier die Peritonealdialyse fast sogar ein bisschen besser abschneidet oder zumindest gleich ist. Und dann schneidet diese Kurve die waagrechte Linie und dann wird die Hämodialyse besser. Das heißt, mit zunehmender Behandlungszeit wird dann die Hämodialyse etwas besser. Aber in den Anfangsjahren, und ich gebe zu bedenken, dass die Wartezeit auf eine Transplant zum Beispiel 3,5 Jahre im Schnitt ist, da ist durchaus die Peritonealdialyse zumindest der Hämodialyse nicht unterlegen. Und was Sie noch sehen, Sie sehen eine ältere Zeitepoche, nämlich 1990 bis 1999. Und Sie sehen, diese Kurve hat sich dann in neuerer Zeit nach rechts verschoben. Also die Peritonealdialyse ist besser geworden, weil es ein jüngeres Verfahren ist, wo halt auch ein bisschen Erfahrung notwendig war, die aber inzwischen eben gesammelt wurde. Und hier eine amerikanische Statistik, auch riesige Patientenzahlen, noch größer als die europäischen. Und hier sehen Sie auch sehr schön, dass bei Patienten, die unter 65 Jahre alt sind und keine Komorbidität haben, alles Diabetiker, eigentlich die Überlebenskurven zwischen den beiden Verfahren, Hämodialyse und Peritonealdialyse, identisch sind. Da ist kein Unterschied. Aber bei den älteren Diabetikern über 65 mit zumindest einer Komorbidität, da gehen die Kurven etwas auseinander. Und das war auch statistisch signifikant. Bei 100.000 Patienten ist das natürlich so. Die Frage ist, wie groß ist der Unterschied? Und ich habe mir das ausgerechnet, das waren 8,6 Monate. Das ist immer die Frage, das muss man mit dem Patienten besprechen, was das für den Patienten bedeutet natürlich. 8,6 Monate in einem Zeitraum von etwa 5 Jahren. Und da ist eine andere Arbeit ganz interessant, die, muss ich zugeben, in Kanada gemacht worden ist, einer Region, wo sehr viel Heimdialyse gemacht wird. Das ist ein großes Thema und vorwiegend bei Pensionisten. Und die Patienten wurden gefragt, wie viel ihrer reinen Überlebenszeit sie herschenken würden, um eine Verbesserung der Lebensqualität zu bekommen. Und zwei Dinge habe ich herausgeschrieben, die mich besonders beeindruckt haben. Die Patienten würden 7 Monate ihres Lebens herschenken, in etwa, um weniger Zeit im Spital zu verbringen. Und 15 Monate würden sie herschenken, um mehr reisen zu können. Wie gesagt, es waren eher Pensionisten, da war das Reisen ein großes Thema. Da hat man sich schon gefreut auf die Reisen dann nach Ende des Berufes. Und also hier würde ein erheblicher Teil der Überlebenszeit, der reinen Überlebenszeit, hergeschenkt werden für eine Verbesserung der Lebensqualität. Es geht natürlich auch umgekehrt. Es gibt sicher viele Argumente lebensqualitätsmäßig, die eher für die Hämodialyse sprechen. Zum Beispiel Patienten, die sozial vereinsamt sind oder alleinstehend, die oft sehr gerne ins Zentrum kommen und hier Ansprache haben, 3-mal pro Woche und betreut werden, also wirklich ein soziales Netzwerk haben an der Hämodialyse. Und auch da fallen viele Diabetiker drunter. Der Punkt ist, glaube ich, wir brauchen von dieser 60-20-Regel besonders auch die 20, die GFR-20. Wir müssen rechtzeitig die Patienten auf die Dialyse vorbereiten, ihnen alle Verfahren erklären und mit dem Patienten gemeinsam, der Patient hat durchaus natürlich ein Mitspracherecht, entscheiden, was ist wirklich das beste Verfahren für ihn. Und da ist die reine Überlebenszeit alleine eigentlich nicht so bedeutend. Es gibt auch noch das andere Ende des Spektrums, nämlich die Patienten, die ganz, ganz krank sind und eine sehr, sehr hohe Komorbidität haben. Und ich zeige Ihnen hier eine Studie, die Dialyse mit konservativer Therapie vergleicht. In dem Fall ist Peritonealdialyse, gilt aber für die Hämodialyse ganz genauso. Und Sie sehen auf der einen Seite hier links Patienten, die noch imstande waren, ihr Alltagsleben alleine zu bewältigen und ihre wichtigsten Dinge zu machen, einkaufen gehen, Körperpflege und so weiter. Und hier sehen Sie die BD-Gruppe, also Peritonealdialyse, und die Gruppe, die nur mit Medikamenten optimal, aber ohne Dialyse behandelt worden ist. Alle Patienten waren über 65, das Durchschnittsalter war, glaube ich, so ungefähr 74 Jahre alt. Und Sie sehen, hier hat die Dialyse schon etwas gebracht. Die Dialyse hat das Überleben verbessert und auch die Lebensqualität übrigens, im Vergleich zu nur Medikamente geben. Ganz anders schaut es hier rechts aus, wo die Patienten eben so funktionell eingeschränkt waren, dass sie nicht mehr ihre Alltagstätigkeit machen konnten. Und Sie sehen, in dieser Gruppe war es ganz egal, ob sie dialysiert haben oder nicht. Es war das Überleben sowohl in der konservativen Gruppe mit nur Medikamenten als auch in der Dialysegruppe genau gleich. Was heißt, es gibt schon eine Gruppe von Patienten, denen man eher nichts Gutes tut mit Dialyse, die auch eine Belastung darstellt und wo man eher optimiert, konservativ behandelt und eher in ein palliatives Setting wechselt. Die dritte Form der Nierenersatztherapie ist die Transplantation, die Nierentransplantation. Und wie Sie wissen, wahrscheinlich heutzutage bereits Routine, das Transplantat wird hier angeschlossen, es wird also nicht bei den eigenen Nieren angeschlossen, sondern bei den Iliakalgefäßen. Das ist auch ein wichtiger Punkt für Diabetiker, komme ich noch gleich darauf zurück. Und natürlich wenn man eine Niere transplantiert, benötigt man eine Immunsuppression. Und ich habe hier jetzt nur die drei Kernsäulen, die noch immer sehr aktuell sind, niedergeschrieben, nämlich Corticosteroide, Calcineurin-Inhibitoren, Cyclosporin oder Tacrolimus und Proliferationshemmer wie das Mycophenolat, Mofetil und Azathioprin. Das sind Kernsubstanzen, die also praktisch immer verwendet werden, auch wenn sich auf dem Gebiet der Immunsuppressiva natürlich eigentlich wahnsinnig viel tut. Ein Punkt ist, dass diese Therapie, vor allem die Corticosteroide, aber auch die Calcineurin-Inhibitoren, Tacrolimus, die diabetogene Stoffwechsellage eher fördern und auch per se zum Diabetes führen können oder ein Faktor sind, der die Entstehung eines Post-Transplant-Diabetes fördert. Das ist auch bei Diabetikern natürlich wichtig. Das ist sehr überladen, Sie müssen sich da nicht alles anschauen, aber natürlich, bevor man entscheidet, ob ein Patient, egal ob Diabetiker oder nicht, aber besonders natürlich bei Diabetikern, für die Transplantation geeignet ist, muss er eine ganze Reihe von Untersuchungen durchlaufen. Anamnese, klinisch-physikalische Untersuchung, aber viele, viele andere Dinge auch, wobei je nach Alter, je nach Komorbidität nicht immer alles gemacht werden muss. Aber gerade beim Diabetiker ist es natürlich wichtig, dass er zunächst einmal kardial abgeklärt wird, ob die Belastung der Operation und auch der nachfolgenden Therapie sozusagen auch in einem guten Nutzen-Risiko-Verhältnis steht. Das heißt, gerade bei Diabetikern sind wir zum Beispiel sehr großzügig mit einer Koronarangiographie vor der Transplantation. Und auch die periphere Abklärung der Gefäße ist wichtig, das habe ich gerade vorher erwähnt. Hier gibt es zwei Aspekte. Ich habe gesagt, das Transplantat wird an die Iliakalgefäße angeschlossen. Hier muss man einen Anschluss finden einmal. Es gibt tatsächlich Diabetiker, wo chirurgisch das nicht möglich ist. Und die zweite Sache ist, dass bei einer peripheren Verschlusskrankheit, die ausgeprägter sind, unter Umständen sich diese verschlechtern kann, weil ein gewisser Blutfluss durch Stabilisator natürlich auch da ist und dann unter Umständen die periphere Durchblutung schlechter wird. Also das sind so Dinge, die man gerade bei Diabetikern ganz besonders anschauen muss. Die andere Sache ist natürlich die dermatologische Abklärung. Warum machen wir die? Warum machen wir überhaupt all diese Untersuchungen? Wir machen sie auch nicht nur um das Nutzen-Risiko-Verhältnis für den Patienten bei der Transplantation, was die kardiovaskuläre Situation betrifft und die pulmonale Situation zu klären, sondern auch um auszuschließen, dass Infektionsherde oder Tumoren da sind, die sich nach Immunsuppression oder bei Immunsuppression nach der Transplantation natürlich dann verschlechtern würden. Also man darf natürlich keinen Patienten, der einen Tumor hat oder eine rezente Entzündung, Infektion transplantieren. Deswegen viele dieser Untersuchungen. Und hier ist die Haut ganz besonders wichtig. Wir wissen ja, dass bei transplantierten Patienten Hauttumoren häufiger auftreten. Und da muss man schon vorher schauen natürlich, ob Risikoläsionen da sind. Und beim Diabetiker kommt natürlich der Fuß dazu. Also es darf nicht sein, dass ein Diabetiker mit einem Ulkus zum Beispiel transplantiert wird. Das würde sich mit der Immunsuppression dann sofort infizieren. Und auch die ophthalmologische Abklärung mit Fundoskopie vor der Transplantation hat eine Bedeutung natürlich. Ist jetzt die Nierentransplantation bei Diabetikern sinnvoll oder nicht? Es gäbe jetzt aus dem Bauch heraus drei Argumente, wo man sagt, naja, vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee. Das Erste, dass die Patienten eben eine sehr hohe Komorbidität oft haben und man doch Angst haben muss, vielleicht haben die dann auch einen Herzinfarkt nach der Transplantation oder überleben das Ganze gar nicht. Dazu sind eben die ganzen Vorbereitungsuntersuchungen da, die, wie erwähnt, wir bei diesen Patienten natürlich intensiver durchführen. Zweiter Punkt, das Infektionsrisiko bei Diabetikern ist ja von vornherein schon erhöht. Steigert sich das durch Cortison, durch Tacrolimus? Haben die dann nur mehr Sepsis? Nein, da kann man heutzutage auch schon entsprechend vorgehen, das ist auch kein Argument. Und das Dritte ist, dass eben die Blutzuckerkontrolle schlechter wird und vielleicht die ganze metabolische Situation schlechter wird, eben auch wiederum durch die Medikamente begünstigt und das vielleicht ein Nachteil sein konnte. Nun, wie schaut jetzt das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei Diabetikern aus mit der Transplantation? Und hier gibt es eine Arbeit, die ist uralt, aber sie ist ein Schlüsselpapier. Eine Schlüsselarbeit, die nach wie vor extreme Gültigkeit hat, von 2001. Und hier wurde mit 14.000 Patienten ungefähr analysiert die Lebenserwartung dieser Patienten unter anderem. Und Sie sehen hier, das sind Typ-1-Diabetiker, die Dialyse, die Leichennierentransplantation, unschöner Ausdruck, aber Kadavernierentransplantation klingt auch nicht viel besser, die kombinierte Pankreas-Nierentransplantation und dann die Lebendspende, also die Nierentransplantation von einem lebenden Spender. Und hier sehen Sie eindeutig erstens einmal, dass im Vergleich zur Dialyse also im Vergleich zur Strategie, den Diabetiker an der Dialyse zu lassen, eindeutig jede Transplantation einen Vorteil hat und ganz besonders die kombinierte Transplantation Pankreas, Niere und die Lebendnierenspende. Wir machen es heutzutage so, in Österreich ist die Wartezeit eher klein für Pankreas, Nierentransplantation, Diabetiker, Typ 1 Diabetiker, vor allem unter 50 Jahre, werden bevorzugt Pankreas, Nieren transplantiert oder gemeldet. Wenn aber die Dialysezeit länger dauert, aus irgendeinem Grund, Dialyse ist immer schlecht bei Diabetikern, wie man sieht, dann bevorzugen wir eher eine Lebendnierenspende und man kann dann nachher unter Umständen auch noch das Pankreas transplantieren. Im Prinzip gelten diese Daten auch für Typ 2 Diabetiker. Also auch da ist es so, dass an der Dialyse lassen die schlechteste Strategie ist. Natürlich hängt es davon ab, der Patient muss transplantabel sein, um ihn zu transplantieren. Es gibt natürlich viele Diabetiker, die aufgrund ihrer Komorbidität gar nicht transplantabel sind. Die müssen dann an der Dialyse bleiben. Aber wenn es möglich ist zu transplantieren, dann profitieren die Patienten davon. Und auch hier ist eine Lebendnierenspende durchaus der bessere Weg als eine Leichennierenspende. Und die Frage ist natürlich auch, ob man Typ 2 Diabetiker Pankreas Nieren transplantieren soll. Und da gibt es noch nicht ganz so viele Daten. Es gibt aber zum Beispiel österreichische Daten, wie hier von 2013. Und Sie sehen hier drei Kurven, nämlich die schwarze Kurve sind Typ 1 Diabetiker, die Nierenpankreas transplantiert worden sind. Die zweite Kurve sind Typ 2 Diabetiker, die Nierenpankreas transplantiert worden sind. Und die rote Kurve sind Patienten, die nur Nieren transplantiert worden sind, und zwar Typ 2 Diabetiker. Und Sie sehen, dass die Typ-2-Diabetiker, die nur Nieren transplantiert werden, sind am schlechtesten abschneiden, die sterben am frühesten. Wobei man fairerweise sagen muss, das waren natürlich auch die kränkesten Patienten, weil sie eben nicht eine kombinierte Transplantation bekommen haben. Aber es war gar nicht so viel Unterschied zwischen Typ-1 und Typ-2-Diabetiker, was die kombinierte Transplantation betrifft. Und wenn man dann mit einer multivariaten Analyse noch verschiedene Faktoren wie Alter, Dialysedauer und so weiter berücksichtigt hat, dann war eigentlich hier zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetikern gar kein Unterschied mehr. Was heißt, eine gewisse Gruppe von eher gesunden, sage ich einmal, Typ 2 Diabetikern, die sind wahrscheinlich, und das wird in Zukunft sicher mehr werden, auch für eine kombinierte Nierenpankreastransplantation durchaus geeignet. Sollte man auch nicht ganz vergessen. So, ich habe mich bemüht, es halbwegs schnell zu machen. Dankeschön und ich stehe für Fragen zur Verfügung. Applaus